Allgemein ist Impfung und die Bereitstellung von Impfung auch wirklich ein integraler Teil unserer ständigen Aktivitäten vor Ort. Also das Ziel ist, dass alle PatientInnen vor der Entlassung dann wirklich den aktuellen Impfstatus haben und dann eben zukünftig einfach besser geschützt sind.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Diphtherie, Masern, Keuchhusten. Diese Krankheiten kennt ihr hoffentlich nur aus eurem Impfpass. Für viele Menschen weltweit sind sie aber eine tödliche Realität. Immer wieder kommt es zu großen Ausbrüchen und sogar Epidemien. Teams von Ärzte ohne Grenzen versuchen, diese zu stoppen oder sogar vorab ganz zu verhindern, auch durch Impfungen. Aber Chaos und Gewalt sowie fehlende medizinische Versorgung spielen den Viren und Bakterien in die Hände. Das schauen wir uns heute am Beispiel Nigeria ganz genau an, wo eine Diphtherie-Epidemie wütet. Wer jetzt Sorge hat, dass es zu düster wird, nein, das wird es nicht. Wir werden auch viel über kleine und große Erfolge sprechen. Und heute haben wir außerdem auch noch ein Kochrezept für euch, wenn ihr bis zum Schluss dranbleibt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Notaufnahme. Ich bin Anna Duschime, Autorin und Moderatorin.
Hallo Anna, ich bin Christian, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Unsere heutige Gästin ist meine Kollegin Verena Lauble. Sie arbeitet aktuell für uns als Epidemiologin in Nigeria und ist uns aus Abuja zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Verena.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute.
Hi Verena, schön, dass wir heute mit dir sprechen. Bevor wir tiefer einsteigen, eine ganz simple Frage vorab. Wenn dich Leute, sagen wir mal, in so einer Bar oder so fragen, wie erklärst du ihnen deine Arbeit ganz kurz und knapp? Also was machst du als Epidemiologin ganz genau?
Zusammengefasst lässt sich, glaube ich, sagen, dass ich mich vor allem mit Daten beschäftige und versuche, diese zu analysieren und dadurch dann Informationen bereitzustellen, die dann im Idealfall dabei helfen, unsere Arbeit zielgerichtet zu machen und auch effektiv. Das ist natürlich für so eine Barunterhaltung vielleicht ein bisschen abstrakt. Konkret bedeutet das jetzt in Nigeria. In Nigeria gibt es verschiedenste Infektionskrankheiten, die hier endemisch sind, das heißt, die hier dauerhaft vorkommen. Mhm. Und eine meiner Aufgaben ist zum Beispiel, mir Gesundheitsdaten anzuschauen und dann zu schauen, zum Beispiel, wo gibt es vermehrt Verdachtsfälle für bestimmte Krankheiten, die Information dann zu analysieren und herauszufinden, ob zum Beispiel ein Krankheitsausbruch bevorsteht oder schon stattfindet oder auch zu schauen, ob das lokale Gesundheitssystem adäquat reagieren kann oder an welchen Stellen vielleicht auch Überforderungen eintreten und wir dann von Ärzte ohne Grenzen Nothilfe in dem Fall leisten können. Gleichzeitig auch noch im Fall von Krankheitsausbrüchen geht es natürlich viel so ein bisschen, das kennt man aus der Corona-Pandemie noch, um es auch wieder analysiert verdaten und bereitstellen, zum Beispiel, wie ist gerade die Ausbruchsdynamik, wie viele Fallzahlen gibt's, was sind zum Beispiel vulnerable Gruppen auch und dann entsprechend auch unsere Handlungen beziehungsweise unsere Interventionen anzupassen. Genau, das ist so das Feld. Dann habe ich gleichzeitig als Epidemiologin beschäftigt man sich bei Ärzte ohne Grenzen auch noch mit dem sogenannten Monitoring. Im Endeffekt geht es da vor allem um die Messbarmachung unserer Arbeit. Also wie wirkt sich unsere Arbeit auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung aus und auch haben zum Beispiel die Personen auch wirklich Zugang zu unserer Hilfe und kommt die Hilfe auch wirklich an? Und dann gibt's noch einen letzten Bereich, der beschäftigt sich vor allem mit der Forschung. Es ergeben sich immer mal wieder Fragestellungen aus der medizinischen Arbeit in humanitären Kontexten und die bearbeitet dann Ärzte ohne Grenzen in einem wissenschaftlichen Zusammenhang und führt dazu Forschung durch. Das ist, glaube ich, so im Groben zusammengefasst, was ich als Epidemiologin mache.
Okay, das ist aber echt ganz schön viel, sehr, sehr umfassend. Wir steigen jetzt auch direkt mit Nigeria ein und werden noch viel über das Thema Impfungen sprechen. Vielleicht haben ja ein paar von euch für den Sommerurlaub ihren Impfpass in den letzten Wochen in der Hand gehabt. Ich suche den immer mal wieder, das ist, glaube ich, bei jedem so. Eine Impfung, die da aber auf jeden Fall drinstehen sollte, ist die gegen Diphtherie.
Und das ist in Nigeria tatsächlich eine der Impfungen, die vielen Menschen fehlt. Und das leistet dem großen Ausbruch dort jetzt schon seit Jahren Vorschub. Aber bevor wir da genauer drauf eingehen, Verena, könntest du einmal kurz nochmal beschreiben, was bei einer Diphtherieerkrankung eigentlich passiert und wie sich die Krankheit verbreitet? Ich fürchte, viele kennen den Namen, aber können mit der Krankheit gar nicht so viel anfangen.
Diphtherie ist tatsächlich eine hoch ansteckende bakterielle Infektionskrankheit, die sich vor allem über Tröpfcheninfektionen verbreitet, aber auch über Kontakt mit infizierten Stellen und Wunden an der Haut. Die Symptome sind vor allem im milden Verlauf Halsschmerzen, Fieber und geschwollene Lymphknoten zum Beispiel auch. Im schweren Verlauf zeigt sich dann aber oft eine stark ausgeprägte Halsschwellung, ein sogenannter Stiernacken. Oh. Oft bildet sich eine graue Membran im Rachen, die dann auch zu Atemnot führen kann und teilweise auch, wenn sich die Membran ablöst, zu Erstickung führen kann und zum Erstickungstod. Und Hautgeschwüre sind auch ein Teil der Symptome teilweise beim schweren Verlauf. Mhm. 70% der Erkrankten haben einen symptomatischen Verlauf, zeigen Symptome. Und von diesen 70% sind tatsächlich in 80% der Fälle die Verläufe schwer. Das heißt, auch da wiederum, dass Diphtherie einfach eine wirklich sehr ernstzunehmende Erkrankung ist. Nämlich ohne Impfung und ohne Behandlung kann die Diphtherie vor allem bei kleinen Kindern in bis zu 30% tödlich verlaufen.
Das klingt echt nicht gut. Also vor allem, weil Diphtherie in Nigeria ja derzeit sehr verbreitet ist, oder?
Genau, aktuell ist einer der größten Ausbrüche, die jemals verzeichnet wurden. Der hat 2022 begonnen. Und ist bis jetzt andauernd und der hat einfach eine sehr große geografische Ausweitung und auch was die Personenzahlen angeht. Und das ist eigentlich sehr bemerkenswert in dem Zusammenhang, dass Diphtherie in Nigeria vor allem seit Beginn der 2000er Jahre kaum mehr vorgekommen ist und es wirklich nur ganz vereinzelt zu Fällen kam. Aber seit Ende der 2010er Jahre wieder vermehrt und jetzt eben gipfelte in dem aktuellen Ausbruch, der jetzt schon seit mehreren Jahren andauert. Oh je. Um da vielleicht so ein bisschen zu verstehen, wie um welche Größenordnung wir da sprechen. Wir haben seit April 2022 bis dieses Jahr April 2022 61.000 Verdachtsfälle mit einer Todesrate von 5%. Was bedeutet also, dass es schon über 2200 Tote gab. Man geht aber auch vor allem auch davon aus, dass die Dunkelziffer der Betroffenen, sowohl der betroffenen Fälle als auch der Todesfälle, weitaus höher ist, dass da einfach das Meldesystem im Land nicht sonderlich gut funktioniert und deswegen Betroffene oft nicht gemeldet werden und deswegen auch nicht in die Statistik mit einfließen. Wir von Ärzte ohne Grenzen unterstützen die Behandlung von Diphtherieerkrankten in den 4 am meisten betroffenen Bundesstaaten, die vor allem im Norden sind. Ja, und wir sehen einfach, die Hauptproblematik aktuell ist, dass die Impfrate relativ gering ist, vor allem in den nördlichen Bundesstaaten und somit auch die Eindämmung des Ausbruchs einfach sehr schwierig ist.
Genau, also das Ausmaß von dem, was du beschrieben hast, jetzt ist ja echt wirklich extrem groß. Mehr als 61.000 Verdachtsfälle hast du gesagt. Also, und die Langwierigkeit des Ausbruchs sind wirklich erschreckend. Zu Beginn der Epidemie war es auch wirklich schwierig, eine Behandlung für die erkrankten Patientinnen zu ermöglichen, weil das erforderliche Gegenmedikament nicht ausreichend verfügbar war. Da gab es weltweit Versorgungsengpässe, einfach weil die Produktion zurückgefahren worden war und es nur wenige Hersteller gibt. Trotz Notfallbestellungen konnten wir damals erst nicht ausreichend Medikamente in die Projekte liefern. Umso wichtiger ist also das Impfen, damit es zu diesen schweren Verläufen gar nicht erst kommt. Und einer der Ausgangspunkte für diese Folge war für uns ja auch eine Zahl, die wir wirklich beeindruckend fanden. In nur einer Woche haben unsere Teams zusammen mit den nigerianischen Gesundheitsbehörden rund 500.000 Kinder geimpft. Das sind etwa so viele Menschen, wie in ganz Duisburg zusammenleben. Das ist echt eine beeindruckende Aktion, mit der sie gegen diesen Diphtherieausbruch im Norden des Landes aktiv geworden sind.
Okay, krass. Also 500.000 Impfungen in so kurzer Zeit. Wenn ich so ein bisschen an die Pandemie, also an die Corona-Pandemie zurückdenke, da hat es schon so ein bisschen gedauert, bis ganz Duisburg gegen Covid-19 geimpft war. Sag mal, Verena, kannst du diese große Impfaktion einmal so für uns einordnen?
Ja, das ist tatsächlich ein wahnsinniger Erfolg und auch seit Jahren die erste gute Nachricht und gibt einem auf jeden Fall auch Hoffnung, dass der aktuelle Ausbruch auch wirklich effektiv langsam bekämpft werden kann. Zusätzlich haben wir auch noch geschafft, im April 360.000 Kinder mit der zweiten Dosis zu impfen. Also auch da einfach nochmal ein wahnsinnig großer Erfolg. Was natürlich ein sehr großer logistischer als auch personeller Aufwand einfach mit sich gezogen hat, wenn man sich das vorstellt, einfach diese große Anzahl an Menschen wirklich zu impfen. Gleichzeitig sehen wir aber immer noch, dass es leider nicht ausreichend ist. Also die Impfkampagne hat in einer spezifischen Stadt stattgefunden, in einem Bundesstaat, der hauptsächlich betroffen ist. Aber wie gesagt, eben nur in dieser einen Stadt. Und selbst in dieser Stadt konnten wir gar nicht alle Viertel abdecken, da wir einfach nicht genug Impfstoffe zur Verfügung hatten. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass alle anderen Teile des Bundesstaates, in welchem wir die Impfkampagne durchgeführt haben, tatsächlich für uns nicht zu erreichen sind, da Milizen diese Gebiete kontrollieren und wir deswegen da auch die Impfung leider gar nicht durchführen konnten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr großer Erfolg, aber leider vermutlich nicht der entscheidende Schritt, um den Ausbruch wirklich effektiv einzudämmen. Und auch nochmal, um das Beispiel Duisburg aufzugreifen, ja, definitiv, das ist natürlich eine große Leistung, so viele Menschen zu impfen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass leider nur Duisburg geimpft wird und Essen, Oberhausen oder Krefeld nicht damit abgedeckt war und dort keine Menschen geimpft wurden, dann ist das leider auch wirklich ein Zeichen, dass es einfach wirklich immer noch große, große Lücken gibt.
Okay, ja gut, das leuchtet mir ein. Dafür müssen dann einfach auch irgendwie mehr Leute die Schutzimpfung erhalten. Da müssen wir aber gleich noch tiefer einsteigen. Christian, das ist doch sicher auch ein Problem, das euch öfter beschäftigt, dass nicht genügend Impfstoffe in den Einsatzregionen zur Verfügung stehen, oder?
Absolut, das ist ein total vielschichtiges Problem. Fangen wir mal an, einfach mit dem Zugang und der Bezahlbarkeit von Impfstoffen, ja, die nicht immer gegeben ist. Weil die Impfstoffknappheit wird, wie wir schon öfter mal gehört haben, davon befeuert sozusagen, dass es keinen gerechten Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen gibt und Menschenleben müssen einfach vor Profitstreben kommen und die Forschung muss allen Menschen zur Verfügung stehen und wir sehen, dass das bei Weitem nicht der Fall ist. Wir sehen immer wieder, dass selbst staatliche Förderungen zur Forschung und Entwicklung neuer Impfstoffe und Medikamente dann nur die Kassen von Pharmafirmen füllen und die Produkte dann nicht global bei allen Menschen zur Verfügung stehen. Also wirklich ein Riesenproblem, ja, dass eine Impfstoffknappheit befeuert. Dann kommen dazu noch logistische Herausforderungen. Es braucht oft eine Kühlkette, ja, unter großem Zeitdruck. Dann ist der Zugang aufgrund von Konflikt, ja, wie im Norden Nigerias, nicht immer gegeben. Also wirklich schwierig. Und dann kommen noch andere politische Probleme dazu. Massive Kürzungen von internationalen Hilfen, vor allen Dingen die Funding Cuts der US-Regierung, machen sich auch beim Thema Schutzimpfung deutlich bemerkbar. Bei wichtigen Hilfsprogrammen und Bereitstellungsmechanismen für Impfungen, etwa bei der Impfallianz Gavi, wurde massiv gekürzt. Wir sind davon nicht direkt betroffen, weil wir uns aus privaten Spenden finanzieren, aber zum Beispiel Gesundheitsbehörden, mit denen wir zusammenarbeiten, erhalten Impfdosen etwa aus solchen internationalen Programmen, die durch den Wegfall von US-Geldern drohen, brach zu fallen. Das darf so nicht sein, denn wir sehen in unseren Projekten, welche verheerenden Folgen eine geringe Impfquote für Gemeinden und Gesundheitssysteme hat. An vielen Orten, in denen wir arbeiten, brechen Krankheiten eben aus, die durch Impfung vermeidbar wären. Diphtherie in Nigeria ist ein sehr eindrückliches Beispiel dafür. Und das ist eben auch zum Teil auf den begrenzten Zugang zu Impfstoffen zurückzuführen. Deshalb setzen wir bei Ärzte ohne Grenzen uns dafür ein, dass zum einen die Produktion erhöht wird, dass die Finanzierung wichtiger Mechanismen für die Bereitstellung von Impfungen weitergeführt werden und insbesondere Impfungen auch in fragilen und humanitären Kontexten fortgeführt werden. Denn schnell fallen gerade so Impfkampagnen hinten runter, weil Gelder wegfallen und die Impfkosten einfach relativ hoch sind. Ja? Also dann kann man sich vorstellen, in Konfliktgebieten brauchst du dann halt mehr Fahrzeuge, teilweise halt dann so Impfkampagnen machen, dann braucht man Leute, die dann halt irgendwo wohnen. Man kann nicht hin und her fahren, einfach weil es zu unsicher ist. Und das kostet alles mehr, als wenn man es über normale Impfprogramme macht. Und das wird dann oft einfach gespart an der Stelle. Und dann die Folgen, die sehen wir in vielen Projektgebieten, in denen wir arbeiten.
Ja, das ist echt bitter, ne? Und gefühlt sind ja diese Funding Cuts irgendwie so ein Leitmotiv, das uns seit Antritt der aktuellen US-Regierung Folge für Folge begleitet.
Ey, da hast du echt recht, Anna. Aber um jetzt mal nicht in eine total Negativspirale abzudriften, würde ich gerne noch betonen, was bei den Impfkampagnen wie die, die wir in Nigeria unterstützen, mich immer echt begeistert. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel haben Kollegen im Rahmen der Impfaktion ganz viele Menschen auf die Krankheit aufmerksam gemacht, über Symptome und Langzeitfolgen informiert. Viele Menschen, auch besonders viele Eltern, haben deutlich zum allerersten Mal von Diphtherie erfahren. Unsere Teams haben auch ein paar Schilderungen von Eltern protokolliert. Das haben wir jetzt für euch mal vertont. Hört mal rein, was sie uns berichten.
Ayi Yakubu, 50 Jahre alt.
Wir sind am Samstag hier angekommen, nachdem meine Tochter 3 Tage lang Nackenschmerzen und Schwierigkeiten beim Schlucken hatte. Heute ist unser 3. Tag im Krankenhaus. Als ExpertInnen uns zu Hause über die Impfkampagne gegen Diphtherie informierten und den Zustand meiner Tochter sahen, organisierten sie uns sofort ein Tuk-Tuk für den Transport ins Krankenhaus.
Safia Saleh Mohammed, 44 Jahre alt.
Ich habe 9 Kinder. Das älteste ist 25 und das jüngste 7. Alle sind geimpft, auch mein ältester. Ich weiß, wie wichtig Impfungen sind. Sie schützen Kinder vor Krankheiten und mildern den Krankheitsverlauf, falls sie doch einmal erkranken. Erst vor kurzem hörte ich zum ersten Mal von Diphtherie. Ich kannte die Krankheit nicht, bis ein Nachbarskind sie bekam. Die Familie rief einen traditionellen Kräuterheiler hinzu, aber dem Kind ging es nicht besser. Im Januar wurden dann zwei meiner Kinder krank. Eines ist 13 und eins 7 Jahre alt. Eine Gesundheitsberaterin von Ärzte ohne Grenzen kam gerade vorbei und informierte über eine laufende Impfkampagne für Kinder und erklärte die Symptome. Ich ging auf sie zu und sie verwies uns an das Krankenhaus. Dort wurde mein 7-jähriges Kind ambulant behandelt, während mein 13-jähriges Kind für 24 Stunden stationär versorgt wurde. Generell akzeptieren wir Impfungen, auch wenn manche Menschen sich weiterhin auf traditionelle Medizin verlassen. Ich persönlich glaube, dass Impfungen helfen, Krankheiten zu verhindern. Und sie sind in unserer Religion auch erlaubt. Der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist hier relativ unkompliziert. Aber die Kosten sind eine Herausforderung. Sowohl in öffentlichen als auch in privaten Einrichtungen muss man die Behandlung meist bezahlen. Und das Geld dafür ist nicht immer leicht aufzutreiben.
Alima Yakubo, 44 Jahre alt.
Meine Enkelin Shafa Atu entwickelte eine Schwellung am Hals und klagte über Schmerzen beim Schlucken von Essen und Trinken. Ich hatte gehört, dass einige Nachbarskinder diese Krankheit hatten. Deshalb habe ich beschlossen, mein Enkelkind ins Krankenhaus zu bringen. Wir kamen zusammen mit anderen Kindern. 4 von ihnen wurden ambulant behandelt, aber Shafa Atu wurde stationär aufgenommen. Jetzt sind wir schon den 4. Tag hier. Ich hatte auch im Radio von der Krankheit gehört, deshalb erkannte ich die Symptome. Ich habe auch andere NachbarInnen ermutigt, mit den Kindern ins Krankenhaus zu kommen. Generell akzeptiere ich Impfungen. Erst vor 2 Tagen kam ein Team in meine Nachbarschaft und impfte dort Kinder. Seitdem wurden 5 meiner Enkelkinder geimpft. Ich danke Gott, dass es Shafa Atu besser geht. Und ich weiß die Arbeit der ÄrztInnen sehr zu schätzen.
Ja, das ist echt beeindruckend. Also im Rahmen der Impfkampagne wurde wirklich viel Wissen geteilt und Aufklärung auch über die Krankheit betrieben. Sag mal, Verena, ist das auch sonst ein relevanter Aspekt bei der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in Nigeria?
Ja, definitiv. Also die Sensibilisierung für Gesundheitsthemen ist wirklich essentiell für unsere Arbeit. Und das Ziel ist einfach, dass die Menschen eine informierte Entscheidung treffen können und wirklich auch Bescheid wissen über Gesundheitsthemen im Allgemeinen und in dem Fall eben über Diphtherie im Speziellen. Unsere Aufklärung beinhaltet allgemein die Aufklärung über Erkrankungen, über Ursachen für Erkrankungen, aber auch zum Beispiel über Infektionswege, wie man sich schützen kann, welche Symptome zum Beispiel auf welche Krankheiten hindeuten und wo dann auch im Notfall Hilfe gesucht werden kann und die Gefahren, die damit einfach einhergehen. Dazu gehört dann natürlich Prävention und Impfen als Präventions- und Schutzmaßnahme auch. Allgemein ist Impfung und die Bereitstellung von Impfung auch wirklich ein integraler Teil unserer ständigen Aktivitäten vor Ort. Also das Ziel ist, dass alle PatientInnen nach der Behandlung, also vor der Entlassung, dann wirklich den aktuellen Impfstatus haben und dann eben zukünftig einfach besser geschützt sind.
Verena, fehlen in Nigeria auch noch weitere wichtige Schutzimpfungen?
Ja, tatsächlich ist die allgemeine Impfabdeckung in Nigeria relativ gering, vor allem im Norden. Gleichzeitig sehen wir hier einfach, dass relativ viele impfpräventable Krankheiten dauerhaft vorkommen. Also vor allem in der Trockenzeit gibt es immer wieder Ausbrüche von Diphtherie, Keuchhusten, Masern, aber auch Meningitis zum Beispiel. Dann in der Regenzeit gibt es regelmäßig Ausbrüche von Cholera. Malaria ist einfach auch ein sehr großes Problem hier. Und da sehen wir natürlich, dass eine höhere Impfabdeckung wirklich eigentlich die Situation definitiv verbessern würde, aber gerade in den nördlichen Landesteilen einfach durch den schweren Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen, aber auch durch Konflikte wirklich die Impfquote seit Jahren auch leider rückgängig ist in Nigeria.
Boah, puh, also das sind ja wirklich fast alles Krankheiten, die wir aus unserem Impfpass kennen und die ließen sich damit ja auch eigentlich verhindern und eindämmen, ne?
Ja, definitiv. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, ist die Impfabdeckung leider rückgängig in Nigeria. Und wir sehen auch, dass sie vor allem sehr variiert. Also die Grundimmunisierung im Norden zum Beispiel beträgt um die 30%, im Süden aber über 60%. Wir sehen einfach im Allgemeinen, dass im urbanen Raum die Impfabdeckung höher ist, da dort natürlich auch ein besserer Zugang zu Gesundheitseinrichtungen besteht. Und hier sehen wir einfach auch ganz klar, wie sich der Konflikt im Norden wirklich auf die Gesundheitsversorgung und der Zugang zur Impfung und Gesundheitseinrichtungen auf die Bevölkerung auswirkt. Gleichzeitig hat das Gesundheitssystem in Nigeria noch diverse Herausforderungen. Man sieht einfach, dass sowohl private als auch öffentliche Gesundheitseinrichtungen bieten medizinische Leistungen tatsächlich nur gegen Bezahlung an. Und oft, vor allem in den öffentlichen Einrichtungen, sehen wir eine niedrige Qualität. Das heißt, oft gibt's kein Personal, das ist Personalmangel. Oft stehen Medikamente nicht zur Verfügung oder zum Beispiel auch Infektionsschutzmaßnahmen werden oft nur unzureichend durchgeführt. Das trägt natürlich alles dazu bei, im Endeffekt, dass leider in vielen Teilen das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem relativ niedrig ist hier im Land.
Also genau, das ist wirklich kompliziert und neben der Gewalt ist auch die geringe Impfquote wirklich ein Problem. Das sehen wir immer wieder. Auch zu dem Thema haben wir mit unseren lokalen KollegInnen gesprochen und die haben protokolliert, was ihnen eine Mutter im Rahmen der Impfkampagne erzählt hat. Das ist leider eine echt traurige Geschichte. Sie heißt Aisha Lawan und ist 26. Hören wir doch mal rein, was sie zu berichten hat.
Ich habe 4 Kinder. Das älteste ist 11 Jahre alt, das jüngste 2. Und mein 5-jähriges Kind habe ich verloren. Anfang 2026 wurde mein 8-jähriger Sohn krank. Zuerst ging ich mit ihm zu einer Apotheke vor Ort, um Medikamente zu bekommen. Später, als auch mein anderer Sohn krank wurde, der anfangs mildere Symptome hatte, riet man mir in der Apotheke, ihn schnell ins Krankenhaus zu bringen. Er klagte über Halsschmerzen und hatte Schwierigkeiten beim Schlucken. Er wurde für 3 Tage stationär aufgenommen und schien sich zu erholen, obwohl sein Körper anschwoll. Einen Tag bevor er starb, trank er sehr viel Wasser und ich dachte, es ginge ihm besser. Doch am nächsten Tag starb er dann. Meine Kinder waren nicht geimpft. Mein Mann hatte uns nicht erlaubt, ins Krankenhaus zu gehen, außer wenn es absolut notwendig war. Dazu hatte ihn sein Bruder beeinflusst. Einige meiner NachbarInnen ließen ihre Kinder impfen, aber der Bruder meines Mannes hatte auch davon abgeraten. Er wollte nicht, dass wir unnötig ins Krankenhaus gehen.
Oh Mann, ey, das ist wirklich, wirklich hart. Und zugleich sieht man auch Mechanismen am Wirken, die einem nicht unbekannt vorkommen, ne? Also wenn meinungsstarke Familienmitglieder oder Freunde so wichtige Entscheidungen beeinflussen und dadurch dazu beitragen, dass eine Erkrankung so schlimm endet. Also ich finde es fast schon ärgerlich. Also ich könnte mich da auch reinsteigern und mich darüber so krass ärgern. Und ich finde, besonders schwierig wird es ja, wenn man selbst nicht die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Und das ist ja in abgelegenen Regionen ja auch einfach mal der Fall, ne? Und deshalb finde ich aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht nur ein Problem ist, das jetzt nur Nigeria betrifft. Das ist ein weltweiter Trend. Auch wir kennen ja diese Stimmungsmache gegen empfohlene Schutzimpfungen zu gut. Also vielleicht habt ihr ja sogar selbst Familienmitglieder oder andere Menschen in eurem Umfeld, die das irgendwie propagieren. Ich finde, die Pandemie hat einem da wirklich die Augen geöffnet mit einer massiven Meinungsmache gegen Impfungen. Und erschreckenderweise gab es dafür ja wirklich große, große Zustimmung in Teilen der Gesellschaft.
Da stimme ich dir total zu, Anna. Und Impfskepsis betrifft uns hier genauso. Und ist ja auch ein Thema, das schon Wellen vor der Pandemiewelle geschlagen hat. Ja, in Bezug auf Diphtherie vielleicht weniger, sondern eher bei uns Masern. Da haben ja hier sogenannte Masernpartys für viel Aufregung gesorgt. Da haben Eltern ihre Kinder bewusst nicht geimpft und sie dann mit infizierten Kindern spielen lassen. Da sorgten immer wieder Berichte für große Irritationen. Die Bedenken vor der Impfung sind durch den Verdacht entstanden, dass Impfungen Autismus auslösen könnten. Das ist absolut wissenschaftlich widerlegt. Und nochmal ganz klar, eine Masernerkrankung kann schwerwiegende Komplikationen hervorrufen. Und diese Gefahr ist bei einer Impfung wesentlich geringer.
Ja, das ist echt spannend. Also, aber lass uns nochmal vielleicht ganz kurz zurück nach Nigeria schauen, oder Verena?
Ja, definitiv. Und da eben auch zum Thema Impfskepsis, wie wir auch gerade schon gehört haben, ist es natürlich ein Problem. Hier hängt es vorwiegend damit zusammen, dass natürlich oft nicht genug Zugang zu Informationen bereitstehen, also Menschen sich nicht wirklich umfassend informieren können und auch eine schlechte Versorgungssituation herrscht. Das führt dann leider oft dazu, dass Personen nicht in die nächste Gesundheitseinrichtung gehen können, weil sie entweder zu weit weg ist oder auch geschlossen, weil nicht genug Personal zur Verfügung steht und dann auf traditionelle HeilerInnen ausweichen, die oft günstiger sind und einfacher zu erreichen. Bei ernstzunehmenden Erkrankungen wie zum Beispiel Diphtherie ist natürlich ihr Handlungsspielraum sehr gering und dann leider auch keine adäquate Behandlung anbieten. Das sehen wir einfach dann auch die Konsequenzen daraus, dass der allgemeine Gesundheitszustand der Bevölkerung in Nigeria wirklich sehr schlecht ist. Und oft ist das dann noch in der Kombination mit Mangelernährung, die vor allem auch im Norden des Landes vorherrscht, wirklich eine sehr schlechte Kombination und wirkt sich wirklich sehr dramatisch auf die Bevölkerung aus.
Also als Epidemiologin beschäftigst du dich also gar nicht nur mit Infektionskrankheiten, sondern auch mit Mangelernährung. Das finde ich schon irgendwie interessant, ne?
Ja, genau, das gehört alles dazu. Als Epidemiologin beschäftigt man sich allgemein mit der Analyse des Gesundheitszustands innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, auch Mangelernährung ist dann natürlich ein Teil davon, aber auch zum Beispiel chronische Krankheiten, weil das alles natürlich Faktoren sind, die sich auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung auswirken.
Okay, spannend. Also es leuchtet auch irgendwie ein. Aber ich will nochmal zurück zu den Kindern und zu der Mangelernährung. Also wenn Sie Diphtherie oder andere Infektionskrankheiten bekommen, sind Sie ohnehin schon von Mangelernährung geschwächt, ne? Also das klingt ja nach einer sehr, sehr ernsten Ausgangslage.
Ja, definitiv. Und das sehen wir wirklich sehr in unseren Einrichtungen, wo wir mangelernährte Kinder behandeln. Oft kommen die Kinder wirklich schon in einem sehr schlechten Zustand. Und neben der Unterernährung oder der Mangelernährung haben sie oft weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel Meningitis, aber auch Masern ist tatsächlich, wir haben vorher schon über Masern gesprochen, ein Riesenproblem. Ja. Und auch immer wieder gibt es Masernausbrüche. Aktuell haben wir auch gerade wieder einen Masernausbruch, auch im Norden des Landes. Das oft einfach leider dazu führt, dass Kinder auch eine Sepsis entwickeln und dann intensivmedizinisch betreut werden müssen. Allgemein sehen wir einfach wirklich eine beunruhigend hohe Sterblichkeit bei unseren Patientinnen. Teilweise haben wir Wochen, da haben wir eine Sterblichkeitsrate von bis zu 8%, um das vielleicht mal ein bisschen mehr in Zahlen zu fassen. Also zum Beispiel eine Einrichtung hat 250 Betten, das heißt, wir haben zwischen 200 und 300 Aufnahmen, neue Aufnahmen von Kindern pro Woche, was auch nochmal natürlich sehr verdeutlicht, was Mangelernährung wirklich ein Riesenproblem ist. Und dann sehen wir einfach zwischen 12 und teilweise 25 Todesfälle pro Woche. Und da sehen wir einfach im Schnitt 3 Todesfälle pro Tag. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr beunruhigend. Ich hatte ja Masern erwähnt. Masern ist, vor allem Masern in Kombination mit Mangelernährung, ist leider ein Riesenproblem und trägt wirklich zur hohen Sterblichkeit auch bei. Vor allem sehen wir auch viele Postmasernfälle, also Kinder, die davor eine Masernerkrankung überstanden haben, die dann aber bei uns eingeliefert werden als mangelernährte Kinder und dann aber oft leider sehr viel anfälliger für andere Infektionskrankheiten sind. Das ist einfach auch dadurch geschuldet, dass Masern sich auf das Gedächtnis des Immunsystems auswirkt und dieses aussetzt für teilweise 2 bis 3 Jahre. Das heißt, dass man dann einfach in der Zeit die Immunität, die man davor schon entwickelt hatte gegenüber anderen Krankheiten, nicht mehr hat und sich deswegen einfach nochmal sehr, sehr häufig dann zeigt, dass diese Kinder einfach tatsächlich einfach sehr anfällig sind für andere Infektionskrankheiten.
Ich bin echt noch bei den Zahlen irgendwie hängen geblieben. Ich finde das einfach so krass, dass so viele Kinder dann in einer Nacht oder an einem Tag dann sterben. Das ist echt ein absoluter Albtraum einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich erschreckend zu sehen. Und natürlich nochmal viel mehr auch für meine Kolleginnen wirklich, die dann medizinisch, also klinisch auch an den Patientinnen arbeiten und dem auch wirklich jeden Tag ausgesetzt sind. Das ist wirklich sehr beunruhigend. Also wir sehen dann vor allem auch sehr oft bei mangelernährten Kindern, die dann zusätzlich noch eine Masernerkrankung haben, dass wirklich sehr schnell eine Dehydrierung einsetzt, sich teilweise auch die Haut ablöst und der Verlauf einfach sehr, sehr heftig ist und es leider auch oft tödlich verläuft.
Das ist echt schockierend. Ich finde, man kann sich das eigentlich nicht so richtig vorstellen, vor allem, weil es eigentlich so vermeidbar ist. Und ich stelle mir vor, dass es nicht leicht ist, das zu verarbeiten für die Hinterbliebenen, für die Eltern, für die Community, aber auch für das medizinische Team, was mit den Kindern arbeitet. Also du kennst ja auf der einen Seite die drastischen Zahlen und auf der anderen Seite bekommst du auch immer die ganz persönlichen Schicksale mit. Gibt es bei all dem, bei all diesen krassen Zahlen, bei all diesen Schilderungen auch etwas, was dir Hoffnung gibt? Also irgendwo, wo du einen Hebel siehst, um vor Ort in den Projekten etwas verändern zu können?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist vor allem der Forschungsaspekt nochmal ganz wichtig. Aktuell zum Thema Mangelernährung starten wir zum Beispiel gerade eine Studie. Und da geht es vor allem darum, Kinder mit moderater Mangelernährung zu behandeln. Dafür wollen wir stärker auf eine Art lokales Porridge setzen, dem wir zusätzlich noch Mikronährstoffe beimischen. Dieses Porridge hat einen sehr lustigen Namen, Tom Brown heißt es. Und vor allem in der Kombination. Ja, ist gut. Ne?
Das ist geil. Guter Name, ja.
Stark. Und vor allem in der Kombination mit den zugesetzten Mikronährstoffen würde das wirklich sehr viele Vorteile bieten. Es ist einfacher zu erwerben vor Ort. Mhm. Und wir dadurch eben die Hoffnung haben, viele Kinder davor zu schützen, dass sie wirklich kritisch mangelernährt werden.
Das ist wirklich sehr vielversprechend und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Aber jetzt wollt ihr bestimmt erstmal kurz mehr über dieses Porridge wissen, oder? Eine Kollegin beschreibt ganz gut, wie man Tom Brown zubereitet. Jetzt hören wir uns mal an, was uns Maria Muhammad berichtet. Damit bekommt ihr jetzt endlich das Kochrezept, das uns Anna schon am Anfang der Folge versprochen hat.
Sehr gut, ich schreibe mit.
Tom Brown.
Tom Brown ist das Einfachste, was ein Kind zu sich nehmen kann. Die Zutaten sind 6 Teile Sorghum, 3 Teile Sojabohnen, 1 Teil Erdnüsse und ein paar Moringa-Blätter. Das alles wird vermischt. Wenn man daraus dann Pulver macht, wird es Tom Brown genannt. Ich möchte, dass jeder versteht, wie man es macht. Und ich wünsche mir auch, dass alle aus der lokalen Gemeinschaft involviert sind. Denn wenn wir das Wissen an die Community weitergeben, dann ist das eine wirklich nachhaltige Sache.
Ich kenne das Getränk oder dieses Rezept, weil sowas Ähnliches habe ich früher als Kind in Rwanda zum Frühstück gegessen. Also auf Basis von Sorghum. Und dann haben wir aber noch andere Sachen reingemischt. Auf jeden Fall kein Moringa. Aber ich habe mitgeschrieben und ich werde ja vielleicht das mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall können wir das Rezept noch in den Shownotes verlinken, oder?
Ja, das machen wir unbedingt, Anna. Und was mich besonders begeistert, zusammen mit ihrem Team hat sie in nur 5 Monaten über 550 Kochworkshops gegeben, um Eltern zu zeigen, wie man Tom Brown für ihre Kinder herstellt. Und mehr als 13.000 Menschen haben teilgenommen.
Hast du es eigentlich mal probiert, Verena?
Tatsächlich noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall vor.
Okay, dann sag Bescheid.
Werde ich tun. Und ansonsten hat es tatsächlich wirklich sehr viele Vorteile, da es an sich schon sehr nährstoffreich ist und wir das dann eben nochmal weiterentwickelt haben mit lokalen Ernährungsspezialistinnen und auch kontinuierlich verbessert haben, sodass es wirklich dann auch als Nahrungsergänzungsmittel fungieren kann und gezielt für moderat mangelernährte Kinder eingesetzt werden kann. Gleichzeitig ist es in der Community einfach wirklich schon etabliert. Die Leute kennen es, sie wissen es, sie können es auch selber zubereiten. Natürlich dann ohne dem Zusatz der Mikronährstoffe. Aber allgemein ist es einfach wirklich sehr akzeptiert innerhalb der Bevölkerung. Und es ist viel einfacher verfügbar als zum Beispiel die spezielle hochkalorische Erdnusspaste, die wir sonst als Therapiemittel einsetzen.
Die kenne ich auch noch aus einer Folge.
Somit haben wir einfach die Hoffnung, dass, wenn unsere Studie erfolgreich ist, wir mehr Kinder mit weniger Aufwand therapieren können.
Das finde ich echt cool und ist auch ein bisschen hoffnungsvoll, weil nach all diesen drastischen Schilderungen, die wir heute gehört haben, danke auf jeden Fall, dass du das auch nochmal mit uns geteilt hast, Verena. Und überhaupt fand ich das sehr, sehr spannend. Also all diese verschiedenen Themen, die sozusagen in deinem Projekt in Nigeria zusammenkommen, diese anhaltende Diphtherie-Epidemie, die weiteren Infektionskrankheiten wie Masern und dann das große Problem, wenn sich quasi auch noch alles mit Mangelernährung überschneidet. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da durchgeführt hast und uns da sozusagen an die Hand genommen hast.
Ja, danke auch. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte.
Ich fand es auch super spannend, Verena. Vielen Dank dafür. Wenn ihr, liebe HörerInnen, noch weitere Fragen an Verena oder an uns habt, dann schreibt uns doch gerne oder schickt uns einen Kommentar unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns auch über Anregungen, Kritik und Vorschläge für weitere Folgen. Und nicht vergessen, die nächste lange Folge der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende September.
Und zwischendurch begrüßt euch auch noch Patricia zur 5 Minuten Notaufnahme. Wenn ihr jetzt aber noch Austauschbedarf habt, gar kein Problem, schaut einfach mal auf unserem Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen rein. Da könnt ihr all eure Fragen stellen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns doch gerne im Feed eurer Wahl. Dann verpasst ihr auf keinen Fall unsere nächste Folge. Danke, Verena. Das war's jetzt aber. Tschüss und tschüss, Christian.
Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Conradi.